NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Die neuen Spannungen im Dreieck Israel, Gaza, Ägypten sind eines der Themen an diesem Tag. Außerdem der Vormarsch der Rebellen in Libyen. Wir berichten weiterhin unter anderem über Feiern und Proteste beim katholischen Weltjugendtag in Madrid, über die Debatten zur Lösung der Finanzkrise und über den Tag der offenen Tür in unserem Hauptstadtstudio. Am Schluss, wie immer, der Sport mit der Kanu-Weltmeisterschaft unter anderem und den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga natürlich. Am Donnerstag schon hatten palästinensische Extremisten mehrere Israelis getötet. Es folgten Gegenschläge von israelischer Seite auf den Gazastreifen. Von dort wiederum Raketen gegen Israel und schließlich noch Spannungen zwischen Israel und Ägypten nach dem Tod von 5 ägyptischen Grenzpolizisten durch israelische Kugeln. Die Gewaltspirale in der Region dreht sich wieder, auch wenn es zugleich Bemühungen gibt, die Lage zu beruhigen. So hat sich Israel am Nachmittag für den Tod der 5 Ägypter entschuldigt. Aus Tel Aviv berichtet Christian Wagner.
Angesichts der diplomatischen Krise im Verhältnis zum Nachbarn Ägypten hat sich Israels Ministerpräsident Netanyahu zu einem Krisentreffen gezwungen gesehen. Mit Verteidigungsminister Barak und Außenminister Lieberman hat er darüber beraten, wie eine Abberufung des ägyptischen Botschafters doch noch gestoppt werden könnte. Auslöser der Auseinandersetzung mit Israels wichtigstem arabischen Nachbarn sind die Terrorattacken vom Donnerstag. Zum einen werfen sich Israel und Ägypten gegenseitig vor, bessere Sicherheitsmaßnahmen hätten das Vordringen palästinensischer Attentäter auf israelisches Gebiet verhindern können. Zum anderen wurden ägyptische Sicherheitskräfte getötet, als die israelische Armee auf flüchtende Attentäter feuerte. Hierzu verlangt Ägypten Aufklärung. Der Nahostforscher Uzi Rabi, Professor an der Universität Tel Aviv, wertet die Reaktionen als Anzeichen für eine grundlegende Veränderung im Verhältnis der Nachbarstaaten.
Egypt will miss no opportunity to what I would call, quote unquote, re-educate.
Ägypten wird keine Gelegenheit auslassen, Israel umzuerziehen, denn die neue Führung in Kairo will deutlich machen, dass sie ein anderes Verhältnis zu Israel hat. Ägypten wird auch in diesem Bereich nicht mehr zur Politik Mubaraks zurückkehren. Und Israel selbst sollte erkennen, dass es sich in einem veränderten Nahen Osten befindet. Bis zum Sturz Mubaraks vor einem halben Jahr hatte Israel die Grenze als vergleichsweise sicher betrachtet. Jetzt wird dem früheren ägyptischen Machthaber der Prozess gemacht, auch wegen angeblich zu niedriger Gaspreise bei Lieferungen an die Israelis. Im israelischen Verteidigungsministerium bemüht man sich offenbar, die Auseinandersetzung mit Ägypten nicht weiter aus dem Ruder laufen zu lassen. Ein hochrangiger Ministeriumsvertreter wird mit den Worten zitiert: Israel betrachte den Friedensvertrag mit Ägypten als strategische Existenzgrundlage. Genau dieses Abkommen von 1979 aber sieht Ägypten nun verletzt. Währenddessen lässt Israel den Gazastreifen weiter bombardieren. In Ramallah reagierte der Berater von Palästinenser Präsident Abbas, Saeb Erekat, darauf. Präsident Abbas hat eine sofortige Sitzung des Weltsicherheitsrats beantragt. Dort soll das Massaker an unserer Bevölkerung im Gazastreifen gestoppt werden. 15 Menschen sind tot, viele von ihnen sind Kinder, es gibt 45 Verletzte. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, sich um ein Ende des Konflikts zu bemühen. Vertreter der Mitgliedstaaten der Arabischen Liga wollen morgen in Kairo auf einer Sondersitzung über die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen beraten. In Israel, in der Nähe des abgeriegelten Gazastreifens, sind inzwischen mehr als 40 Raketen radikaler Palästinenser eingeschlagen. Es gab mehrere Verletzte, so auch in der Hafenstadt Ashdod. Dort wurden 3 Männer von Raketensplittern getroffen. Es soll sich um Palästinenser aus dem Westjordanland handeln, die ohne Genehmigung in Israel gearbeitet hatten. Sie wurden in ein israelisches Krankenhaus gebracht.
Libyen hat über Wochen und Monate eine Art Stellungskrieg erlebt. Mal rückten die Rebellen ein paar Kilometer vor oder konnten gar eine Stadt einnehmen. Dann wieder eine Offensive der Gaddafi-Truppen. Im Grunde aber ein Hin und Her ohne klare Entscheidung. Ob sich das jetzt ändert? Vieles deutet darauf hin, dass die Rebellen jetzt doch bedeutende Fortschritte machen. Hans-Michael Ehl über die neuen Frontlinien und die neueste Geografie in diesem Krieg.
Rebellenkämpfer in Asawiya feiern ihren Triumph über Gaddafi-Truppen. Nach erbitterten Kämpfen in der Stadt rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis haben die Rebellen die Kontrolle über das Zentrum der Stadt übernommen. Allerdings soll es am Vormittag noch Angriffe von Gaddafi-Truppen auf ein Krankenhaus der Stadt gegeben haben. Und auch in östlichen Stadtteilen soll es weiter Schusswechsel geben. Trotz der Widerstände haben die Rebellen neben Asawiya auch Slitan, 160 Kilometer östlich von Tripolis, in ihre Gewalt gebracht. Außerdem kontrollieren sie eine wichtige Verbindungsstraße südlich der Hauptstadt. Am Morgen hatten die Rebellen erklärt, sie hätten ebenfalls die lange umkämpfte Ölstadt Brega im Osten des Landes eingenommen. Hier soll es nur wenig Gegenwehr gegeben haben. Es sind entscheidende Tage für den Kampf zwischen Rebellen und Gaddafi-Truppen, meint auch der neu ernannte Botschafter des Übergangsrats der Rebellen in den USA, Ali Aujali, in einem aktuellen Fernsehinterview. Wenn Gaddafi jetzt überall verliert und Tripolis von Gaddafi-Truppen abgeriegelt wird, niemand kommt rein, niemand raus, dann findet Gaddafi keinen Weg mehr nach Tunesien. Gaddafi erlebt seine letzten kritischen Tage. Aujali bezieht sich auf Meldungen von US-Medien, wonach Gaddafi eine Flucht ins Nachbarland Tunesien plane. Für diese Pläne gibt es allerdings bisher keine Bestätigung. Augenzeugen berichten davon, dass die libysche Armee in der Hauptstadt Tripolis noch stärkere Präsenz zeigt als bisher schon. Freiwillige würden rekrutiert. Weil die Rebellen die Zugangswege zur Stadt kontrollieren, wird die Versorgungslage immer schlechter. Menschen, die aus der Stadt flüchten wollen, würden von Soldaten daran gehindert. Der Druck auf Gaddafi ist hoch, weshalb Aujali auf ein Einsehen des Machthabers hofft. Ich hoffe, Gaddafi tut jetzt mal etwas Gutes, um damit auch positiv im Gedächtnis der Libyer zu bleiben. Die schlechten Seiten sind ja schon da. Und das Gute wäre, wenn er heute sagen würde, ich verlasse euch, damit ihr eure eigene Zukunft gestalten könnt. Hinweise für ein solches Einlenken Gaddafis gibt es aber nicht. Im Gegenteil, Rebellenvertreter hatten zuletzt ja befürchtet, Gaddafi werde ein Blutbad in Tripolis anrichten, wenn er erkenne, dass er den Kampf gegen die Rebellen nicht gewinnen kann. Eine tunesische Nachrichtenagentur berichtete jetzt, ein ehemaliger enger Vertrauter Gaddafis, Abdul Salam Jalut, habe am Samstagmorgen die tunesische Ferieninsel Djerba in Richtung Italien verlassen. Jalut war unter Gaddafi in den 70er Jahren Regierungschef, bevor er in Ungnade fiel und zuletzt unter Hausarrest stand. Rebellenvertreter hatten gestern erklärt, Jalut sei zu den Rebellen übergelaufen.
Der katholische Weltjugendtag in Madrid ist auf der Zielgeraden. Für heute Abend ist noch eine nächtliche Gebetsfeier mit dem Papst geplant. Morgen dann der Abschlussgottesdienst, zu dem nach manchen Schätzungen 1 Million Teilnehmer zu erwarten sind. Über das, was der Papst heute schon absolviert hat, berichtet Tilman Kleinjung.
Der Papst als Beichtvater. Am Vormittag hat Papst Benedikt im Madrids Stadtpark 3 Jugendlichen die Beichte abgenommen. Die Jugendlichen wurden unter den freiwilligen Helfern des Weltjugendtages ausgewählt und mussten, so der Wunsch des Papstes, Deutsch, Französisch oder Italienisch sprechen. Bei einer Messe mit Priesteramtskandidaten in der Kathedrale der Stadt wandte sich Benedikt gegen Heuchelei und Doppelmoral im Priesteramt. Wir müssen heiligmäßig sein, so der Papst, um nicht einen Widerspruch zu erzeugen zwischen dem Zeichen, das wir sind, und der Wirklichkeit, die wir zum Ausdruck bringen wollen. Gleichzeitig ermutigte Benedikt XVI. Die angehenden Priester, sich nicht von einer Umgebung einschüchtern zu lassen, die ihnen kritisch gegenüberstehe. Es kann sein, dass man euch verachtet, wie es gewöhnlich denen widerfährt, die sich auf höhere Ziele berufen, sagte Benedikt XVI. In den vergangenen Abenden gab es in Madrid immer wieder Kundgebungen von Kirchenkritikern gegen den Papst und den Weltjugendtag. Gestern fand zum ersten Mal ein Dialog statt zwischen den Kritikern und den Jugendlichen, bei dem beide Seiten die Zwischenfälle der vergangenen Tage bedauerten.
Ein Weltjugendtag also, der durchaus auch von heftigen Debatten und Auseinandersetzungen begleitet wird, in einem katholisch geprägten Land, in dem es zugleich entschieden antiklerikale Kräfte gibt, die auf eine klare Trennung von Staat und Religion Wert legen. Insofern ist dieser Weltjugendtag kein reines Fest. Er hat im Lauf dieser knappen Woche sozusagen selbst schon seine kleine Geschichte hinter sich. Daniel Sulzmann geht die Tage dieser Woche noch einmal durch.
Schon am Dienstag, dem Beginn des Weltjugendtages, ist bei einem Gang durch die Stadt klar, es kommen viele Pilger, sehr viele. Die Jugendlichen sind von der Feierstimmung in der spanischen Hauptstadt ganz begeistert, so wie Katharina aus Deutschland.
Als wir heute Morgen bei uns in der Unterkunft eingestiegen sind in die Metro, da war es noch ziemlich leer, und als wir dann Puerta del Sol ausgestiegen sind und dann zum Königspalast gekommen sind, da sind uns die Massen schon entgegengeströmt aus den ganzen Ländern überall. Es ist eine tolle Stimmung und Wahnsinn.
Die jungen Leute treffen sich in der Innenstadt, zu Tausenden bevölkern sie Madrid. Dass sie hier nicht immer willkommen sind, wird erst am Mittwochabend klar, als eine Gegendemonstration auf der Puerta del Sol für Unruhe sorgt.
ziemlich bewegend, was hier gerade passiert. Und es ist einfach eine große Demonstration, mit der man gar nicht rechnet, dass es so viel Kritik darüber gibt, was wir hier machen, weil es eigentlich eine schöne Aktion mit ganz viel Gemeinschaft. Und es ist einfach der Wahnsinn, dass es so ausarten kann.
Viele Spanier sind keine praktizierenden Christen mehr. Und die Teilnehmer der Demonstration bringen klar zum Ausdruck, dass sie nicht wollen, dass ihr Geld für den Papstbesuch ausgegeben wird. Also ich bin hier, weil ich es sehr ungerecht finde, dass der spanische Staat dafür bezahlen muss, dass all diese Menschen hierher kommen. Dann müsste man das Gleiche ja für die Islamisten und die Buddhisten machen und für alle Religionen. Und ich finde es wirklich ungerecht, dass alle Religionen immer glauben, wir müssten für sie bezahlen. Genau deswegen bin ich hier. Doch das alles tritt vor der schieren Masse an jungen Menschen in den Hintergrund, die sich auf die Ankunft des Papstes am Donnerstag freuen. Um 12.05 Uhr läuft Benedikt XVI. Pünktlich die Gangway auf dem Flugplatz Barajas hinunter. Schon der Weg in die Stadt wird für den Papst zum Triumphzug. Wo immer sein Papamobil auftaucht, stehen jubelnde Menschen an der Strecke. Alle sind der Meinung, die 3 Sekunden lohnten sich wirklich, in denen das Oberhaupt der katholischen Kirche an ihnen vorbeirauscht.
Perfecto, mejor que nunca. Se nota el aura, la emoción. Da igual, es que merece la pena, merece la pena.
Perfekt, besser als nichts. Ich glaube auch, dass die Anstrengung sich wirklich lohnt. Allerdings, Benedikt bezieht auch Position. Er beklagt einen moralischen Relativismus, den es zu bekämpfen gelte, als er zum Beispiel am Freitag die riesige Klosteranlage Escorial besucht und zu jungen Ordensfrauen und Universitätsprofessoren spricht.
Sabemos. Las pérdidas pueden ser dramáticas.
Wenn nur die Nützlichkeit und der unmittelbare Pragmatismus zum Hauptkriterium erhoben werden, können die Verluste dramatisch sein. Die echte Idee der Universität hingegen ist genau das, was uns vor dieser verkürzten und verzerrten Sichtweise des Menschlichen bewahrt. Doch wo immer er auftaucht, er wird vor allem bejubelt von Zehntausenden Jugendlichen und spanischen Schaulustigen. Ob er den Escorial bereist, eine Messe mit jungen Priesteranwärtern zelebriert oder auf dem Cibelesplatz einen Olivenbaum als Symbol des Friedens überreicht bekommt. Die Benediktrufe hallen durch die ganze Stadt. Madrid ist zurzeit fest in der Hand des Weltjugendtages 2011.
NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Morgen ist, einen Monat nach dem Doppelanschlag in Norwegen, eine große Gedenkfeier in Oslo geplant. Heute gab es schon für die Überlebenden des Anschlags ein Gedenken anderer Art. Sie versammelten sich auf jener kleinen Insel bei Oslo, die der Hauptschauplatz des furchtbaren Geschehens war. Albrecht Breitschuh berichtet.
Mit einer kurzen Gedenkveranstaltung begann die Rückkehr der Überlebenden auf die Insel Utøya, auf der der geständige Attentäter Anders Behring Breivik vor einem Monat 69 zumeist junge Menschen erschossen hatte. Nachdem gestern die Angehörigen der Opfer auf der 40 Kilometer von Norwegens Hauptstadt Oslo entfernten Insel waren, kamen heute rund 750 Menschen. Die Überlebenden des Massakers durften eine Person mitnehmen. Auch Ministerpräsident Jens Stoltenberg war unter den Besuchern. Er hatte wiederholt betont, dass Utøya ein Ort der Begegnung, der politischen Diskussion und der Freundschaft bleiben müsse. Die Jugendorganisation von Norwegens regierender Arbeiterpartei veranstaltet hier traditionell ihre Sommerlager. Morgen wird das Land im Beisein der Königsfamilie in einer großen Trauerfeier Abschied von den 77 Menschen nehmen, die am 22. Juli bei einer Bombenexplosion im Osloer Regierungsviertel und dem Massaker von Utøya ums Leben kamen. Neben wenigen geladenen Gästen aus der Politik ist diese Zeremonie in erster Linie den Angehörigen der Opfer, deren Freunden und Helfern vorbehalten.
Auch dies war wieder keine gute Woche an den Aktienmärkten. Es gab heftige Schwankungen von Tag zu Tag und in der Gesamtbilanz dieser Woche einen weiteren deutlichen Abwärtstrend. Einige Gründe dafür scheinen klar zu sein: die Schuldenkrise der USA und die Turbulenzen rund um den Euro. Trotzdem bleibt ein ungelöster Rest sozusagen, bleiben viele Fragezeichen in der Ursachenforschung. Sebastian Feldmeier fasst die gegenwärtige Debatte der Experten zusammen.
Psychologie beherrscht die Aktienmärkte zu bis zu 90%, schätzt Marc Rieger, Wirtschaftsprofessor an der Uni Trier im Deutschlandfunk.
Zum einen ist es, dass Ängste geschürt werden und dann auf einmal die Börsenteilnehmer Nachrichten ganz anders wahrnehmen, als sie das normalerweise in ruhigeren Situationen tun würden. Und dann kommt auf der anderen Seite natürlich hinzu, dass es eben nicht immer sinnvoll ist, in Anführungsstrichen rational zu handeln, wenn es die anderen gerade nicht tun.
Und so fallen die Kurse in Asien, Europa und den USA. Zurzeit gibt es deutlich mehr Verkäufer als Käufer an den Börsen. Die Erfahrung zeigt, grundsätzlich dreht sich ein solcher Trend auch wieder. Nur wann?
Von Isaac Newton gibt es da einen schönen Spruch, der selber viel Geld an der Börse verloren hatte und daraufhin meinte, ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird es auch wieder aufwärts gehen, das ist klar.
Auch Riegers Fachkollege Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, glaubt, dass zumindest deutsche Industrietitel wieder steigen werden, weil diese Firmen gut an den aufstrebenden Märkten der Schwellenländer positioniert seien. Trotzdem, der Absturz habe nicht grundlos begonnen. 10 Jahre lang wurden Staatsschulden kaum beachtet.
Es hat einen lauten Paukenschlag gegeben. Das begann mit Griechenland und es war insbesondere dann nochmal bewegt durch das, was wir in den USA gesehen haben. Dort, das darf man nicht vergessen, ja, Defizitquoten 10%, Arbeitslosigkeit bei knapp 10%, keine erkennbare neue Dynamik dieser großen Volkswirtschaft. Und das in der Summe macht diesen Abwärtstrend erklärbar. Nicht in jeder einzelnen Wendung und auch nicht in dem gesamten Ausmaß und der Geschwindigkeit.
Um die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, zumindest in Europa, fordert die Opposition in Deutschland Staatsanleihen für die Eurozone, genannt Eurobonds. Nach diesem Plan könnte etwa Griechenland Geld leihen und dabei vom Vertrauen der Kreditgeber in Deutschland profitieren. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der Wirtschaftswoche wörtlich, auch wenn das für Deutschland höhere Kosten bedeuten würde, verglichen mit dem, was uns der Zerfall des Euro und damit der EU kosten würde, wäre das eine sinnvolle Investition in eine dauerhaft stabile Gemeinschaftswährung. Aus Sicht von Michael Hüter, interviewt im Deutschlandfunk, ein absurder Vorschlag.
Die Verfechter dieser Eurobonds glauben ja, dass darin sozusagen die Lösung liegt. Das eigentliche Problem ist ja, dass wir dann die Fiktion eines europäischen Staates in den Raum stellen, den wir nicht haben. Das heißt, wir können doch nicht etwas von hinten her aufzäumen, was wir von vorne her gar nicht wollen. Wir haben ja noch nicht mal in der Bundesrepublik Deutschland eine einheitliche Staatsanleihe. Wir haben die Bundesanleihen, wir haben Kommunalobligationen, wir haben die Verschuldung der Länder. Und warum sollte das in Europa anders sein?
Die Front der Eurobond-Gegner ist breit und geschlossen. Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Rösler von der FDP und CSU-Chef Seehofer sind sich ungewohnt einig. In Interviews und Pressestatements sagen sie, nicht mit uns.
1951 wurde die deutsche Bundespolizei als Bundesgrenzschutz gegründet, vor 60 Jahren also. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Bewachung der Staatsgrenzen. Außerdem ist sie für die Sicherheit an Flughäfen und Bahnhöfen zuständig, mit immerhin 40.000 Beschäftigten. Heute, zum Jubiläum, wird in Berlin bis in den Abend hinein mit einem Bürgerfest gefeiert. Von dort Hendrik Schröder.
Wie ein schwarzer Fleck kreist der Hubschrauber der GSG 9 weit oben in der Luft. Plötzlich öffnet sich eine Tür und 7, 8 Fallschirmspringer stürzen sich in die Tiefe. Ihre Schirme in Deutschlandfarben, lange Rauchschweife ziehen sie effektvoll hinter sich her. In großen Bögen schweben sie gen Erde und landen wenig später punktgenau auf dem Pariser Platz. Tausende Zuschauer stehen staunend da und klatschen Beifall.
Mir gefällt es sehr gut, dass die solches Können vorweisen. Dass sie eben beweisen, dass sie auch in der Luft die Möglichkeit haben, nach unten zu fliegen und entsprechend die Sachen, die unten eben passieren, bekämpfen.
Die Fallschirmsprungaktion der GSG 9 ist der spektakulärste Punkt der Geburtstagsfeier der Bundespolizei, aber längst nicht der einzige. Auf einer langen Meile auf der Straße des 17. Juni stehen alte und neue gepanzerte Spezialfahrzeuge, Kinder klettern darauf herum. Am Ende der Meile stehen 4 teils riesengroße Einsatzhubschrauber. Alle Türen und Klappen sind geöffnet. Jeder darf schauen und anfassen, sagt Bundespolizeisprecher Carsten Eberhardt.
Sehr viele interessieren sich auch für den Bereich der Hubschrauber, die neueste Technik der Hubschrauber, weil da haben wir auch die Flotte umgestellt. Wir haben also jetzt Hubschrauber, die 365 Tage im Jahr 24 Stunden fliegen können. Die sind hier und können alle besichtigt werden. An jedem Hubschrauber stehen mehrere Piloten und Bordtechniker zur Verfügung, die selbst Schräubchenkundefragen beantworten können.
Mehrere hunderttausend Besucher erwartet die Bundespolizei im Laufe des Tages. Bis 22 Uhr wird die Jubiläumsveranstaltung andauern. Aber auch ein paar Schritte weiter im Regierungsviertel ist heute viel los. Dort lockt der Tag der offenen Tür der Bundesregierung unter dem Motto Einladung zum Staatsbesuch Massen an Interessierten in die Ministerien. Vor dem Bundeskanzleramt warten die Besucher bis zu einer Stunde vor den Sicherheitskontrollen. Aber die meisten nehmen das gerne in Kauf. Die Erwartungen sind groß.
Zu gucken, wo eben halt bestimmte Gesetze verabschiedet werden. Zu gucken, wie die Regierung halt arbeitet, um eben halt vielleicht ein bisschen mehr Interesse da reinzubringen, weil in den Schulen kriegt man ja nicht so viel mitgeteilt.
In einem Parcours laufen die Besucher durch das Bundeskanzleramt, erfahren etwas über die Geschichte und können zum Beispiel den Hubschrauber-Landeplatz besichtigen. Angela Merkels Diensträume bleiben zwar verschlossen, trotzdem sind die meisten zufrieden nach dem Besuch.
Von innen war ich richtig positiv angetan, überrascht. Also war sehr luftig, sehr weitläufig, auch mit dem Garten und so. Nö, fand ich positiv.
Auch morgen öffnen sämtliche Bundesministerien für alle Neugierigen noch einmal ihre Türen.
Man braucht eine Fahrkarte für eine Zugfahrt und geht zum Bahnhof, um sie zu kaufen. So war das früher, in der guten alten Zeit. In der guten neuen Zeit bleibt man zu Hause und bestellt die Fahrkarte am Computer. Jedenfalls tun das immer mehr Kunden der Deutschen Bahn. Und die sagt jetzt, sie werde aus dieser Entwicklung Konsequenzen ziehen und Stellen in den sogenannten Reisezentren streichen. Carsten Bunjes über Reaktionen auf diese Pläne.
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und ihre Betriebsräte bezeichnen die Pläne zum Stellenabbau als unverständlich, unüberlegt und unausgegoren. Es müsse vielmehr eine Personalplanung auf den Tisch, die auch künftig Service und Kundenfreundlichkeit in den Reisezentren garantiere. Bis 2016 will die Bahn bundesweit fast 700 Arbeitsplätze in den Reisezentren abbauen. Reisezentren sollen nicht geschlossen werden. Nach Angaben der DB-Konzernzentrale sei der geplante Stellenabbau eine Reaktion auf zurückgehende Umsätze an den Schaltern. Immer mehr Kunden würden ihr Ticket über Internet und Mobiltelefon kaufen. Und in 5 Jahren soll der Anteil der online georderten Fahrkarten auf über 80% steigen. Doch die Gewerkschaft kontert. Die Beratung der Kunden findet in den Verkaufsstellen statt. Das Vorhaben stehe zudem in krassem Gegensatz zu den Aussagen von DB-Chef Grube. Dieser habe zuletzt betont, dass es im Vertrieb keinen Personalabbau geben werde.
Und jetzt noch ein Bericht in eigener Sache, obwohl nicht ganz. Heute gab es einen Tag der offenen Tür im Hauptstadtstudio der ARD und dort in Berlin war der Andrang groß, denn viele möchten sich die Studios gern mal aus der Nähe anschauen und vielleicht den einen oder anderen treffen, den sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Kerstin Lohse nimmt uns mal mit auf dem Weg durchs Berliner Hauptstadtstudio und, höflich wie sie ist, vor allem durch die Studios unserer Kollegen vom Fernsehen.
Rund eine Stunde hatten sie angestanden, die ersten Besucher, die am Morgen ins ARD-Hauptstadtstudio kamen, voller Erwartung.
Also ich möchte ganz einfach mal ein Studio sehen, bin sehr neugierig, freue mich schon drauf.
Auf jeden Fall mal zu sehen, wie das alles drin mit aussieht, mit den Redakteuren, in die Studios mal reinzugucken, denke ich mal, es wird sich noch lohnen.
Endlich angekommen im größten Korrespondentenbüro der ARD, fahren die Besucher zunächst in den 4. Stock, in das große Fernsehstudio, aus dem unter anderem am Sonntagabend der Bericht aus Berlin oder nach Landtags- und Bundestagswahlen die Berliner Runde mit den Generalsekretären der Parteien kommen. Mancher ist überrascht über die Ausmaße.
Ich hatte mir das hier mit dieser Schaltzentrale größer vorgestellt, mit dem Regieraum. Das erscheint mir sehr klein, aber es ist natürlich auch alles entsprechend schön konzentriert auf einen Punkt.
Von der Senderegie geht es weiter, einmal durch das ganze Haus. Der Andrang in der Maske sei dieses Jahr besonders groß, sagt die Maskenbildnerin Doris Klink, die seit der Eröffnung des Hauptstadtstudios dabei ist. Viele Besucher seien überrascht, dass wirklich alle Moderatoren und Studiogäste vor ihrem Auftritt vor der Kamera in die Maske müssten.
Weil sie sagen, muss denn jeder geschminkt werden? Ja, eigentlich ja. Und die Leute, die nicht geschminkt werden und sich dann sehen bei der Wiederholung, die sagen, das nächste Mal brauche ich aber eine Maske.
Ein paar Türen weiter erklärt Fernsehkorrespondent Oliver Meyer-Rüth den sogenannten CVD-Platz. Als Chef vom Dienst müsse er das Tagesgeschehen genau beobachten und blitzschnell entscheiden. Sollte zum Beispiel Finanzminister Schäuble in einem Interview plötzlich die Einführung von Eurobonds begrüßen, dann heiße es, die ARD-Finanzexperten und ein Kamerateam loszuschicken.
Dann sagt der Herr Schäuble hoffentlich ja, kommen Sie vorbei. Dann fahren die Kollegen hin mit dem Team, mit der Kamera, machen den O-Ton, wie man das so schön bei uns sagt, also das Interview. Dann kommen sie zurück, setzen sich in den Schneideraum und machen da den Beitrag.
Fast hätte man sie in der Masse der Besucher übersehen.
Eine Etage tiefer im Tonstudio sammelt eine ältere Dame aus Ost-Berlin gerade ihre ersten Erfahrungen am Mikrofon. Ganz stolz kommt sie in die Regie und bekommt von der Cutterin ihre Aufnahme auf einer CD mit nach Hause.
Nach Hause nehmen und zu Hause noch mal in Ruhe realisieren, was sie hier einfach gemacht haben.
Schade, dass man nicht jünger ist, dann hätte man sich ja mal fast bewerben können. Ja.
Draußen auf der Bühne am Reichstagsufer begrüßt RBB-Moderator Justus Klist den Tagesschausprecher Marc Bartor. Knapp 20 Minuten lang plaudern sie über seine Ausbildung und seine Arbeit vor der Kamera und natürlich die Tagesschau-Melodie.
Es
Ist das eigentlich eine Melodie, die man träumt, wenn man nachts ins Bett
geht? Nein, man träumt sie nicht, aber man nimmt sie schon so mit durch den Tag. Und ich glaube, das ist eine Melodie, ein Jingle, den ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde. Ja.
Am Ende ihres Rundgangs zeigen sich die Besucher begeistert.
Kamerastudios fanden wir sehr interessant und auch die ganze Technik. Meine Tochter fand besonders interessant auch die Maske. Da war zufällig Günther ja auch gerade da. Das fand ich sehr spannend.
Ich war im Studio mit dem Bäcker und den Vornamen habe ich vergessen. Und alle meine Fragen, obwohl ich keine gestellt habe, waren beantwortet.
Was ich ganz toll finde, ist, dass man das alles live ausprobieren kann. Ich glaube, ab heute Abend werde ich anders fernsehen.
Na, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, denn zuerst gibt's hier noch den Sport im Echo des Tages, unter anderem mit den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga und mit der Kanu-Weltmeisterschaft und mit Ingmar Dehnicke.
Und wir steigen aktuell ein. Der erste FC Köln spielt seit rund 25 Minuten gegen den ersten FC Kaiserslautern. Es steht aktuell 1:1. Und nun zu den Partien des Nachmittags. Da hat der FC Bayern München dem Hamburger SV eine Lehrstunde erteilt. Das 5:0 hat Hans-Peter Pull gesehen.
Ein erschreckend schwacher Hamburger Sportverein war der ideale Aufbaugegner für den FC Bayern München. Van Beuten eröffnete den Torreigen der 12. Minute mit einem Kopfball. Ribéry erhöhte in der 17. Minute mit einem Flachschuss aus 10 Metern halblinke Position auf 2:0. Und Arjen Robben sorgte für den 3:0 Pausenstand nach 38 Minuten mit einem Flachschuss aus 10 Metern halbrechte Position. Mario Gomez in der 56. und Olic in der 80. Minute mit einem Flugkopfball waren die weiteren Torschützen beim FC Bayern. Die junge Hamburger Mannschaft brachte nach vorn so gut wie gar nichts zustande. Song, Töre und Janssen waren abgemeldet und in der Abwehr wirkten sie häufig desorientiert.
Die Bayern sind vorerst Tabellenzweite hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach auf Platz 3 Werder Bremen. Das Team von Trainer Thomas Schaaf besiegte Freiburg in einem spannenden Spiel mit 5:3.
Das, was hier wieder stattgefunden hat, dieses Spektakel, ist natürlich wieder was Besonderes für den Werder-Fan. Für mich könnte es ab und zu ein bisschen ruhiger laufen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis haben wir heute erlebt, bis zur letzten Minute, dass man mit uns da rechnen kann.
Auch Meister Dortmund hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. 2:0, ja, wie heißt es so schön, Arbeitssieg gegen Nürnberg, der einen zufriedenen Trainer Jürgen Klopp hinterließ.
Das ist heute nicht wahnsinnig leicht gefallen. Das hat unterschiedliche Gründe, wie immer. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit richtig zurückgekämpft in das Spiel. Damit bin ich sehr zufrieden.
Und auch Leverkusen ist dabei im Club der Clubs mit 2 Siegen bisher. Bayer setzte sich mit 1:0 auswärts in Stuttgart durch. Zur Freude von Sportdirektor Rudi Völler.
Knapper Erfolg, aber ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit vor allen Dingen die etwas bessere Mannschaft, hatten die etwas größeren Chancen, haben sehr souverän gespielt. Zweite Halbzeit logischerweise. Die Stuttgart ein bisschen mehr riskiert, dass sie dann auch ein bisschen unter Druck gerät, noch Chancen zulassen muss, ist normal. Aber ich glaube, über 90 Minuten sind es verdient.
Außerdem gewann Hoffenheim heute 2:0 in Augsburg. Zwei Ergebnisse aus der zweiten Liga. Braunschweig und Aue trennten sich 1:1. Union Berlin gewann 2:1 gegen Bochum. Grund zur Freude gab es heute bei den deutschen Kanuten bei der WM im ungarischen Szeged. Guido Ringel über 3-mal Gold und 1-mal Silber am zweiten Tag.
Gold gab es in Ungarn für den Kajak-Vierer der Herren über die 1000 Meter. Dazu über die gleiche Distanz für den Kanadier-Zweier. Beide Erfolge sind Überraschungen, da der Vierer kurzfristig nach einer Erkrankung umbesetzt werden musste und der Kanadier-Zweier mit Wilenczek und Holz auch noch nicht so lange zusammen paddelt, hier dann aber taktisch klug unterwegs war und gewann. Gold gab es am Samstag dann auch noch für Nicole Reinhardt, die am Vormittag noch ihr Rennen über die 200 Meter verpatzt hatte, dann aber über die 500 ein blitzsauberes Rennen fuhr und sich mit der Goldmedaille belohnte. Schließlich Silber für die Damen Dietze und Weber, die nur super knapp am ersten Platz vorbeifuhren.
Und noch dies, die deutschen Hockeyteams haben bei den Europameisterschaften in Mönchengladbach einen hervorragenden Start erwischt und damit den ersten Schritt in Richtung Olympia-Qualifikation bei den Europameisterschaften getan. Die DHB-Damen besiegten Irland mit 3:0, die Herren feierten einen 3:1 Erfolg gegen Belgien.
Soweit der Sport an diesem Tag und Abend mit Ingmar Dehnicke und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wie immer können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie unter wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.